Wenn man Kindern die Frage stellt, was kann dein Papa alles? Welche Antwort könnte eventuell kommen? Er kann alles. Genau. Und wie fühlt man sich dann als Papa? Gut. Ja. Man fühlt sich geschmeichelt. Man weiß, es ist ganz, ganz, ganz weit von der Realität entfernt. Und ich hatte solche Situationen mal zu Hause gehabt. Eine Tochter hatte tatsächlich den Eindruck, dass ich alles kann. Sie war noch sehr klein. Und das ist eine Überzeugung des Kindes, dass das Kind tatsächlich hat. Ja, und wehe, es kommt jemand daher, der sagt, dein Papa kann gar nicht alles. Ja, der ist nicht bester Freund mit dem Kind. Ich glaube, bezogen auf den Glauben, würden wahrscheinlich viele von uns, die an Jesus glauben, sagen, mein Papa, der kann alles, oder? Das ist doch etwas, wo wir sagen, ja, da ist ein gewisser Glaube da. Gott kann alles. Er ist der, der durch sein Wort die Welt geschaffen hat. Er ist der, der sich als der Allmächtige bekannt gemacht hat in seinem Wort. Und wer kann denn sonst alles, wenn nicht gerade Gott? Wenn es aber um diesen Punkt geht, da kann es eben auch, oder ich glaube, das, was man dann manchmal braucht, das sehe ich an mir, ist, dass ich diese tiefe Überzeugung habe, wie sie vielleicht manchmal ein Kind in Bezug auf den eigenen Vater hat, dass ich diese Überzeugung in Bezug auf meinen himmlischen Papa habe. Dass ich wirklich sage, mein Papa, er kann alles. Und ich will es glauben und ich will diesen Glauben auch wirklich in Anspruch nehmen und in diesem Glauben auch ein Stück weit leben. Ich habe das Predigtthema ganz einfach überschrieben, Gott kann. Gott kann. Und vielleicht werde ich es heute auch dreimal wiederholen, wie in der Kindergeschichte oder mehrfach, weil das eben die Wahrheit ist, um die es heute geht, dass Gott wirklich kann. Wir haben in der letzten Woche über Zacharias und über Elisabeth nachgedacht und von ihnen haben wir gesehen, es waren Menschen, sie waren fromm, gläubig, sie waren dem Herrn ergeben, lebten untadelig vor dem Herrn, waren wirklich Menschen, die Glauben lebten und die Gott kannten und die sicherlich wussten, Gott kann. Das waren vielleicht sogar die, die am meisten davon geredet haben, Gott kann. Und auf einmal erleben sie eine Situation, wo ihr Glaube, wo sie völlig unerwartet herausgefordert werden und wo diese theoretische Aussage, Gott kann, auf einmal ganz praktisch wird und sie sich selbst die Frage stellen, kann Gott denn auch wirklich? Und wir sehen diesen Unglauben bei Zacharias, dass Gott ihm den Mund verschlossen hat für eine gewisse Zeit, weil eben Theorie und Praxis in diesem Punkt nicht ganz übereingestimmt haben. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, vor der viele von uns, ich persönlich, immer wieder stehe, wo wir, glaube ich, von Gott herausgefordert werden, eine Antwort zu geben auf die Frage, ja, kann Gott denn wirklich auch in Bezug auf mein Leben, auf meinen Alltag, auf mein Glaubensleben auch? Der Text von heute ist einerseits etwas ähnlich mit dem Text der letzten Woche und auf der anderen Seite wiederum doch ganz anders. Gott kann ich das glauben? Das ist der erste Gedanke. Theoretisch, wie gesagt, sagen wir alle wahrscheinlich, ja, ich kann das glauben. Oder nicht alle, ich denke, viele von uns würden das so sagen. Im 26. und 27. Vers heißt es, und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann mit Namen Josef vom Hause David und die Jungfrau hieß Maria. Ja, also der Engel hat ja gut zu tun, er war einige Zeit vorher bei Zacharias, jetzt kommt er hier, wird er zu Maria geschickt im sechsten Monat, also von dem Zeitpunkt, wo jetzt Elisabeth schwanger geworden ist, wo er bei ihr war. Ich glaube, dieser Zeitpunkt ist ganz bewusst gewählt, weil es gibt hier eine Ankündigung eines Geschehens, das unglaublich ist, eigentlich genau richtig, wie Albert es gesagt hat, menschlich gesehen. Und es geht hier auch ein Stück weit um die Glaubwürdigkeit. Und er wartet jetzt eine bewusste Zeit, womit quasi die Glaubwürdigkeit der Botschaft nochmal unterstrichen wird. Maria kann jetzt zu Elisabeth hingehen und kann sich eben erkundigen, hat es sich wirklich so verhalten, wie der Engel es angekündigt hat. Und wenn es da eingetroffen hat, ja, dann wird es hier sicherlich auch eintreten. Und ja, für mich ist es ein Stück weit erstaunlich, als ich so durch diesen Text durchgegangen bin, die Art und Weise, wie der Messias angekündigt wird. Ja, es ist hier völlig anders, als man es erwarten würde. Und man könnte meinen beim ersten Lesen, vielleicht hat Lukas die beiden Berichte ein Stück weit vertauscht. Ja, Elisabeth und Zacharias waren Menschen, sie waren fromm, sie waren untadelig, sie waren Leviten, sie waren im Wort unterrichtet, sie hatten Anteil am priesterlichen Gottesdienst im Tempel und waren wirklich angesehene Leute, weil sie auch dem Herrn ergeben waren. Ja, und eben die Ankündigung in der letzten Woche, ja, sie geschah quasi auf dem Höhepunkt des priesterlichen Gottesdienstes. Da erscheint der Engel und da sagt er, es wird etwas Unglaubliches geschehen. Und wie anders ist das, was hier beschrieben wird? Ja, hier erscheint der Engel Zacharias auf der einen Seite und jetzt erscheint er einer Maria. Ja, hier erscheint er, bei Maria heißt es, er ging zu ihr hinein. Ja, hier ein alter Priester, ein erfahrener Priester, ein Mann, der mitten im Leben stand, der viel Erfahrung hatte. Hier eine junge Israelitin, irgendwo im Teenie-Alter, 13, 14, 15, vielleicht 16 Jahre alt. Hier eine Handlung, die im Tempel geschieht, wo die Juden ja meinten, das ist der Ort, wo Gott anwesend ist. Und hier in einem Ort in Galiläa, in Nazareth und dann noch irgendwo in einer Wohnung, alles gar nicht wirklich näher beschrieben. Ja, hier wurde bei Zacharias ein Räucheropfer dargebracht. Hier nichts dergleichen, die Rede. Auf der einen Seite ein Mann, der verheiratet war, hier eine Frau, die einem Manne versprochen war, die verlobt war. Auf der einen Seite ein Mann, der wirklich, ich denke mal, versorgt war, auch finanziell versorgt war. Hier eine Frau, Ausleger streiten sich. Ich gehe davon aus, dass sie wahrscheinlich nicht wohlhabend waren, weil als sie Jesus in den Tempel gebracht haben, sollte man ein Lamm bringen. Wenn man arm war, war es auch in Ordnung, zwei Tauben zu bringen. Und Maria und Josef haben nur zwei Tauben gebracht. Ja? Und hier stellt sich eben genau diese Frage: Gott kann doch, oder? Warum macht Gott denn nicht, wenn er kann? Ja, er könnte doch auch anders. Warum ausgerechnet so ein Vorgehen in der Menschwerdung? Ja, nicht nur, dass Jesus in einem Stall zur Welt gekommen ist, sondern die ganze Vorgeschichte der Menschwerdung Jesu. Warum tut Gott sich das an, der doch kann? Es ist doch seiner nicht würdig, seiner nicht wert. Und dennoch hat sich Gott für diesen Weg entschieden. Herr, Gott wurde arm für uns, um uns ein Beispiel zu hinterlassen. Ja, damit wir durch seine Armut reich werden. Lass uns mal der Reihenfolge nach durchgehen. Ganz am Anfang heißt es, im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. Also er kommt in eine Stadt in Galiläa, die Nazareth heißt, also von der Königsstadt Jerusalem in ein kleines Dörflein. Und von Galiläa heißt es im Matthäus-Evangelium, das ist das Galiläa der Heiden. Ja, das heißt, sie hatten immer wieder Bezug zu den Heiden, sie waren im Ansehen nicht so hoch. Und dann noch in einem Ort namens Nazareth, wo wir im Johannes-Evangelium lesen, ja, was kann denn aus Nazareth schon Gutes kommen? Das war der Ruf. Und für diesen Ort entscheidet sich Gott, Maria zu begegnen. Und dann heißt es weiter in Vers 27, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Ja, interessant von der Beobachtung ist hier, es wird erstmal zweimal gesagt, es ist eine Jungfrau, bevor der Name von Maria hier erwähnt wird. Das heißt, hier ist von einer Frau die Rede, die noch nie mit einem Mann intim geworden ist, und somit wird eine mögliche Schwangerschaft ausgeschlossen. Und das ist für den Text, wie wir nachher sehen werden, absolut grundlegend entscheidend. Und dann heißt es, sie war vertraut. Ja, sie hatte Vertrauen zu ihrem Mann, aber hier, sie war verlobt. Damals war es so, dass die Verlobung aus zwei Schritten bestand. Zum einen wurde quasi eine Art Ehevertrag abgeschlossen, Und nachdem dieser Ehevertrag abgeschlossen wurde, wurde dann später, einige Monate später, meistens war die Verlobungszeit etwa ein Jahr, gab es dann die Heimholung der Braut, wo dann quasi dann die Ehe vollzogen wurde. Aber wenn dieser Vertrag abgeschlossen wurde, dann galt man damals, als ob man verheiratet war. Ja, die Verlobung damals hatte einen höheren Stellenwert, als es heute der Fall ist. Wenn zum Beispiel einer der beiden Verlobten verstorben wäre, so würde man die andere Person Witwe oder Witwer nennen. Ja, so verbindlich war es. Und wie gesagt, es brauchte dann nur noch die Heimholung. Und man geht eben davon aus, dass Maria, das war in der damaligen Zeit, sie noch sehr, sehr jung war, im Teenie-Alter, ja, vielleicht 14 bis 16 Jahre. Und es wird hier gesagt, sie war vertraut mit einem Mann. Josef wird hier nur ganz nebenbei erwähnt, anders als im Matthäus-Evangelium, wo nochmal die Linie aufgezeigt wird des Josef vom Hause Davids, ja, wo auch nochmal aufgezeigt wird, diese Verheißungslinie des Alten Testaments, auch wenn Josef nicht der leibliche Sohn ist, ja, sie wird aufrechterhalten und Jesus geht, also erfüllt quasi die Verheißungen des Alten Testaments. Ja, Herodes wünschte sich, der Messias zu sein, aber er war Edomiter, das kam nicht in Frage, es brauchte jemanden aus dem Hause Davids. Und jetzt erleben die beiden etwas an dieser Stelle, was ihr Leben zu 180% auf den Kopf gestellt hat. Ja, nichts wird mehr so, wie es mal war. Und für Maria noch, denke ich, noch einmal ein Stück gewaltiger, was hier geschieht. Ja, nebenbei, wenn man über Maria nachdenkt, da gibt es ja immer zwei Extreme. Die einen sagen, sie ist sündlos, sie muss angebetet werden, ja, sie wird verehrt, es gibt einen großen Kult um Maria. Auf der anderen Seite sagt man, ja, Maria halt, ne? Was ist da Besonderes dran, ein junges Mädel? Und ich glaube, beides ist falsch, ja, sondern irgendwas dazwischen wäre, glaube ich, eine richtige Sicht auf diese Person. Ja, es ist nicht von ungefähr, dass Gott gerade Maria erwählt hat, um den Sohn Gottes zur Welt zu bringen. Das heißt, sie wird immer einen besonderen Platz in der Heilsgeschichte einnehmen. Und damit war es für sie etwas, glaube ich, wo sie auch einen gewissen Zwiespalt in sich gespürt hat. Wir haben es ja schon gelesen, wie sie diese Botschaft angenommen hat. Nächste Woche geht es dann um den Lobgesang, um ihre Reaktion darauf. Aber ich glaube trotzdem für ihr weiteres Leben eine gewisse Zerrissenheit, in der sie gelebt hat. Auf der einen Seite das größte Vorrecht, das eine Frau sich vorstellen kann, den Sohn Gottes zur Welt zu bringen. Aber auf der anderen Seite diese Schmerzen, diese Beleidigungen, die sie sicherlich gehört hat, ja, diese unschuldigen Dinge, die Jesus erleiden musste, der ja sündlos war, vielleicht die Ungerechtigkeiten, die sie als Familie erlebt haben. Ja, die meisten von uns kennen das Lied, Maria, ahntest du, dass dein kleiner Sohn eins über Wasser gehen wird, die Welt mit seinen Händen zusammenhalten wird und so weiter. Ahntest du das? Und ich glaube, sie trug einerseits alle Worte Jesu in ihrem Herzen, aber ich glaube, es bedeutete auch viel Not, auch die Mutter Jesu zu sein. Ja, wahrscheinlich viele Tränen, die sie geweint hat. Warum sage ich das? Gerade wegen dem Predigtthema, Gott kann. Ja, Gott kann aus deinem Leben, genauso wie auch bei Maria, ein verändertes Leben machen. Gott kann im positiven Sinne bewirken, dass nichts mehr so ist, wie es mal war, wenn wir uns denn auf seine Wege wirklich einlassen. Aber wenn wir uns auf seine Wege einlassen und das im Glauben annehmen, dass Gott auch in meinem Leben kann, wenn ich es glaube, dann bedeutet es eben auch, Gegenwind zu erleben. Dann bedeutet es auch, viele Schlaglöcher vielleicht auch im Leben zu haben, vielleicht ähnlich wie bei Maria. Man sollte ja gerade bei ihr meinen, Mensch, welch ein Leben mit einem sündlosen Kind, Friede, Freude, Harmonie ihr ganzes Leben. Nein, es bedeutete auch viele Schwierigkeiten und so ist es auch im Leben mit Jesus. Es ist nicht alles Sonnenschein. Es bedeutet auch, nicht verstanden zu werden. Es bedeutet auch, versucht zu werden, Anfechtung zu haben, Gegenwind zu bekommen im Leben mit ihm. Aber es ist ein Leben, das es wert ist zu leben. Und das hat Maria im Herzen getragen. Sie wusste, er ist es wert. Und deshalb konnte sie Gott auch für das den Lob bringen, der ihm gebührt. Ja, wenn man, oder was wir hier sehen, ist, dass die Wahl Gottes anders ist, als wahrscheinlich ein Großteil von uns sie getroffen hätten. Ja, kann ein Mensch ungewöhnlicher sein als Maria? Also, oder gewöhnlicher sein als Maria? Ja, gewöhnlicher sein. Und trotzdem ist das eben diese Beobachtung, Gott hat sich bewusst nicht für eine vielleicht besonders intellektuelle Frau, eine Überfliegerin entschieden, sondern eine gewöhnliche Frau, die wahrscheinlich dieses kindliche Vertrauen in ihrem Herzen getragen hat. Und das können wir lernen. Und das ist das, woran Gott in deinem und in meinem Leben interessiert ist. Ihm geht es nicht in erster Linie um unseren Intellekt, dass wir alles wissen, alles zu alles irgendwie eine Erklärung haben. Ihm geht es nicht darum, dass wir Überflieger sind und dass man dann vielleicht sagt, ja, ist ja auch kein Wunder, dass der, weil er ja so viel kann oder so begabt ist oder so hübsch ist oder sonst irgendetwas. Ja, Gott blickt viel tiefer. Er ist nicht so oberflächlich. Und das lernen wir hier, auch in 1. Korinther, wenn wir es lesen. Ja, Gott hat das Törichte in der Welt erwählt. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Und auch hier eben, was wir lernen können, Gott kann und Gott will dich in deiner Normalität, in deiner Gewöhnlichkeit gebrauchen, ja, unabhängig von dem Alter. Ja, vielleicht haben wir manchmal die Einstellung, ich bin zu jung, um von Gott gebraucht zu werden. Ja, wie alt war denn Maria? Ich habe es mehrfach gesagt. Ja, vielleicht, wenn man unter 20 ist, denkt man, ich bin zu jung, um von Gott gebraucht zu werden. Ist man über 50, denkt man vielleicht, ich bin zu alt. Dazwischen, ich bin vielleicht zu unbegabt oder zu beschäftigt oder sonst irgendetwas. Ja, für Gott spielt das Alter keine Rolle. Gott kann dir begegnen. Gott kann dich gebrauchen, egal wie alt du bist. Und vielleicht ist das ein Predigtext, gerade für die junge Generation, für das junge Alter, für das Teenie-Alter, für das Jugendalter. Ja, dass wir von Maria lernen, Gott kann auch dich gebrauchen, aber er möchte, dass du dich drauf einlässt. Und Gott erwartet hier von Maria nicht mehr als einen kindlichen Glauben, den sie gehabt hat. Und wie geht er jetzt mit ihr um? Es heißt in Vers 28, und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und was der Engel jetzt macht, das war damals verpönt, das machte man einfach nicht. Er ging zu ihr hinein und was macht er? Er grüßt eine Frau. Wer macht so etwas? Also wir können die Zeit, glaube ich, gar nicht verstehen. Ich habe tatsächlich ein Gespräch mal aufgeschrieben zwischen zwei Rabbis, wo der eine 320, der andere 299 nach Christus verstorben sind. Aber das war wirklich real etwas, was uns erhalten geblieben ist, wie eine Frau damals gesehen wurde. Da heißt es, Rabbi Nachman sprach zu Rabbi Jehuda, es möge uns Dunak, also eine Tochter des Rabbi Nachman, etwas zum Trinken bringen. Er antwortete, so hat Shemuel gesagt, man darf sich nicht von einer Frau bedienen lassen. Rabbi Nachman sprach, sie ist noch klein. Rabbi Jehuda, ausdrücklich hat Shemuel gesagt, man darf sich überhaupt nicht von einer Frau bedienen lassen, sie sei groß oder klein. So möge doch der Herr meiner Frau Jalta einen Gruß entbieten. Er antwortete, so hat Shemuel gesagt, wahrscheinlich ein Oberrabbi, die Stimme an einer Frau ist etwas Unzüchtiges. Rabbi Nachman, es kann ja durch einen Boten, Mittelsmann, geschehen. Er antwortete, so hat Shemuel gesagt, man entbietet einer Frau keinen Gruß. Rabbi Nachman, durch ihren Mann kann es doch geschehen. Er antwortete, so hat Shemuel gesagt, man entbietet einer Frau überhaupt keinen Gruß. Ja, das ist so ein bisschen, das ist jetzt eine sehr krasse Situation, aber es ist ein Gespräch von Rabbis. Aber ich glaube, wir erahnen, welchen Stellenwert eine Frau damals gehabt hat. Und jetzt kommt dieser Engel Gabriel zur Maria hinein und was macht er als allererstes? Er sagt, sei gegrüßt. Ja? Und dieser Gruß zeigt Wertschätzung. Ja, es wird von dem Wort Kairo, Freude, abgeleitet. Ja, unsere Begrüßung ist ja meist oder manchmal ein Moin. Ja, hier kommt er rein und sagt, sei gegrüßt. Also das Wort beinhaltet, wird vom Wort Freude abgeleitet. Ja, also ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Maria. Vielleicht so in diese Richtung. Ja, also ein emotionales Wort, das hier gebraucht wird. Und jetzt wird es für die Zeit noch unvorstellbarer. Er sagt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und für Maria, sie merkt, was hier geschieht, das ist mehr als ungewöhnlich. Sie erschrickt und sie weiß, was hier geschieht, das ist ungewöhnlich. Und dann heißt es im nächsten Vers, sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Ja, sie hat hier noch nichts verstanden, aber sie fängt an nachzudenken, es rattert in ihrem Gehirn. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieser Gruß für ihr Leben elementar wichtig ist, weil sie diesen Zweiklang in ihrem Leben immer wieder gebraucht hat. Ja? Du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und auch wenn der Gegenwind dann da war, wusste sie immer wieder, ich bin die Begnadete, ich habe diese Gnade für mich von Gott geschenkt bekommen. Und ich weiß, der Herr ist mit mir. Und ich glaube, das hat sie beflügelt und durchgetragen. Und jetzt kommt er und bei Zacharias war das, er erschien und sagte, fürchte dich nicht, ja, dein Gebet wurde erhört. Hier sagt er, du hast Gnade gefunden bei Gott. Und das ist etwas, was Gott wichtig ist, was Maria wissen muss. Ja, was jetzt geschieht, ist ein Gnadengeschenk. Du brauchst keine Angst zu haben. Gott meint es gut mit dir, auch wenn es vielleicht bedeutet, durch Schwierigkeiten zu gehen. Aber du hast Gnade gefunden, eine Gnadenbotschaft. Es gibt wenige Menschen im Alten Testament, von denen das gesagt wird. Von einem Noah wird gesagt, er hat Gnade bei Gott gefunden. Bei einem Mose wird es ähnlich formuliert. Und auch bei einem Daniel finden wir, dass sie Wohlgefallen vor dem Herrn gefunden haben und eben hier bei der Maria. Aber warum gerade sie? Weil sie so demütig war, weil sie so voller Glauben war, weil sie so normal war, weil sie arm war, weil sie einen guten Charakter hatte. Was ist denn der Grund? Wir lesen auf der einen Seite in 1. Petrus 5, Vers 5, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Sicherlich hat Maria, und das sehen wir in Folge, dass sie ein demütiges Herz hatte, dass sie bereit war, ihren Willen dem Willen Gottes zu unterordnen. Aber auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass Gott sie erwählt hat, weil sie die demütigste von allen war, die mit dem größten Glauben von allen, weil sie die Überfliegerin war. Das glaube ich nicht. Ich glaube im Endeffekt, sie hat Gnade gefunden. Gott ist souverän in dem, was er tut, und in seiner Souveränität erwählt er Maria, um mit ihr seine Heilsgeschichte fortzuführen. Ja, Gnade, unverdientes Wohlwollen. Auch Maria war sündig und auch für sie war es nichts anderes als Gnade, dass sie hier erwählt wurde. Aber Gott hat dennoch gesehen, ja, da ist ein Mensch, der Glauben hat und der auch Vertrauen hat. Ja. Und dann finden wir eben einen recht interessanten Aufbau der nächsten Verse. Also die Rede, der Befehl ist, fürchte dich nicht, Maria. Ja, das steht über allem und dann kommt direkt eine Begründung, warum sie sich nicht fürchten soll. Du hast bei Gott Gnade gefunden. Und all das, was jetzt kommt in Folge, ist ein Ausdruck dieser Gnade, die sie bei Gott gefunden hat und wo Gnade jetzt quasi beschrieben wird. Wie lässt es sich denn jetzt greifen? Was passiert denn jetzt eigentlich? Und dann heißt es, die Verkündigung der Gnade, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Vielleicht noch nichts Ungewöhnliches, aber jetzt, dem sollst du den Namen Jesu geben. Ja, damals, wenn es Geburtsankündigungen gab, dann war es ganz oft damit verknüpft, dass man auch sofort den Namen schon bekannt gegeben hat, wie das Kind heißen soll. Das heißt, den Eltern wurde Arbeit abgenommen. Und hier eben auch, er soll den Namen Jesus bekommen. Warum den Namen Jesus? Im Matthäusevangelium ist von Immanuel die Rede. Ich glaube auch bewusst der Name Jesu, womit eben nochmal aufgezeigt wird, es ist der menschliche Name Jesu. Dieses Kind, das geboren wird, ist zwar vom Heiligen Geist gezeugt, das heißt Göttlichkeit, Sündlosigkeit wird in Maria hineingelegt, aber dennoch wird das quasi, wächst es heran und ist dennoch zu 100% Mensch. Und das ist wichtig für uns heute zu wissen, Jesus ist 100% Mensch und auch damals eben zu wissen, wer Jesus Christus eigentlich ist. Und dann wird gesagt, auf der einen Seite der menschliche Name, Jesus, und dann aber direkt im nächsten Satz, der wird groß sein. Also hier haben wir schon diese Niedrigkeit und die Größe Gottes. Gott wird Mensch. Und warum wird er groß sein? Dann heißt es weiter, und er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Er wird deshalb groß sein, weil er Sohn des Höchsten ist, weil er der Sohn Gottes ist. Ja? Und hier sehen wir eben beide Seiten, die zusammenkommen. Auf der einen Seite ist Jesus zu 100% Mensch, auf der anderen Seite ist er zu 100% Gott. Und das ist für unser Glaubensleben so entscheidend wichtig. Ja, er ist Sohn des Höchsten, Sohn Gottes. Und dann die nächste Vorhersage: Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Also er wird jemand sein, der Autorität hat, der Stärke hat, der Macht hat, der herrschen wird und dem, vor dem alle Knie sich eines Tages beugen werden. Ja? Er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Ja, Herodes nur der König der Edomiter, hier ein König, der in Armut zur Welt kommt, der aber so weit überlegen sein wird. Und dann, und sein Reich wird kein Ende haben. Und alles finden wir in dieser Ankündigung. Ja, er ist der Menschensohn, er ist der Davidsohn, er ist der Gottessohn. Alles in einer Person, ganz Gott und ganz Mensch. Und sein Reich wird kein Ende haben. Ja, Gott fängt hier eine Geschichte an, die niemals ein Ende haben wird. Und deshalb sind wir herausgefordert. Wollen wir das glauben? Können wir das glauben? Oder eben nicht? Ja, Gott kann in seinem souveränen Handeln in der Welt ein einfaches Mädchen, eine Maria, gebrauchen, um ihr quasi ihren Platz in der Heilsgeschichte zu geben. Ja? Er kann sein Handeln verknüpfen. Und da stellt sich für mich dieselbe Frage. Und ich glaube, da sind wir gar nicht so weit weg von Maria. Ja, glauben wir, dass Gott das auch in Bezug auf mein Leben kann? Dass er sein souveränes Handeln mit meinem Leben verknüpfen kann? Ja, sodass aus meinem Leben etwas Besonderes wird. Etwas, wo auch Gott über unser Leben sagt, ja, du Begnadete, du Begnadeter, der Herr ist mit dir. Gott kann nicht nur, sondern Gott will. Ja, Gott will sein Handeln mit deinem Leben verknüpfen. Und dann stellt sich die Frage, kann ich das glauben? Aber auch als zweites die Frage, kann ich das annehmen? Und ich glaube, in dieser zweiten Formulierung wird das auf einmal viel persönlicher. Wie bei Zacharias, er konnte es glauben, sicherlich, aber konnte er es auch annehmen? Und da wurde es auf einmal persönlich. Und das ist die Herausforderung, vor der Maria jetzt steht. Ja, sie bekommt die Botschaft, die menschlich ihr Verstand übersteigt. Und Gott sagt ihr, ich kann, kannst du glauben? Und jetzt schaut mal, was Zacharias gesagt hat. Herr, woran soll ich es erkennen aus einer Haltung des Unglaubens? Und was sagt Maria jetzt in ihrer Antwort? Sie sagt, Maria sprach zum Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Ja, also sie stellt den Engel nicht in Frage, nee, das geht ja gar nicht, ich weiß von keinem Manne, sondern sie fragt aus einer Haltung des Glaubens heraus, wie soll das zugehen, weil ich von keinem Manne weiß. Ja, Gott verheißt ihr etwas und sie will wissen, wie kann die Verheißung sichtbar werden in ihrem Leben? Gott verheißt uns so viele Dinge und die Frage, die wir aus dem Glauben heraus stellen dürfen und sollten, ist, wie können wir in diesen Verheißungen Jesu Christi leben? Nicht ob, sondern wie. Und das macht Maria hier. Ja, also sie fragt nach dem Wie in einer Haltung des Glaubens. Und jetzt gibt ihr der Engel die letzte Antwort, bevor er dann wieder verschwindet von ihr. Ich lese den ganzen Text, damit wir es im Zusammenhang haben. Da antwortete der Engel und sprach, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch der Heilige Geist, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ja, eigentlich unglaublich, was wir hier lesen. Ja, die ehemalige Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Margot Käßmann, sagte mal, ich habe ein Zitat aus dem Spiegel von ihr rausgeschrieben, da bin ich ganz Theologin des 21. Jahrhunderts. Ich glaube, dass Maria eine junge Frau war, die Gott vollkommen vertraut hat. Aber dass sie im medizinischen Sinne Jungfrau war, das glaube ich nicht. Ich denke, dass Josef im biologischen Sinne der Vater Jesu war. Ja, welch eine katastrophale Aussage von einer Frau, die das ganz große Schiff Kirche ein Stück weit gelenkt hat. Ich kann nicht an die Jungfrauengeburt glauben. Ja, aber gerade diese Tatsache ist für unser Leben so elementar wichtig. Ja, was wäre denn, wenn es keine Jungfrauengeburt wäre? Ja, dann könnten wir die Bibel getrost in die Mülltonne werfen. Wirklich, so ist das. Weil sie überhaupt nicht glaubwürdig wäre. Weil all das, was über die Geburt Jesu gesagt würde, auf einmal nicht mehr stimmen würde, vielleicht nur noch ganz kleine Teile stimmen würden. Ja, weil durch die Jungfrauengeburt ja erst die Vereinigung der Göttlichkeit und der Menschlichkeit möglich war. Ja, das bedeutet nicht, dass sich jetzt die Göttlichkeit mit der Menschlichkeit vermischt hat und jetzt ist Gott irgendwie so ein, oder Jesus irgendwie so eine Vermischung. Nein, er war zu 100% Gott, zu 100% Mensch, aber er war trotzdem nur eine Person. Das geht nicht in unser Denken hinein, aber das ist das, was die Bibel lehrt. Es gab keine Vermischung der Göttlichkeit mit der Menschlichkeit, ja, sondern in sich Gott und in sich komplett Mensch. Und das ist eben für uns so wichtig, wenn wir dann Hebräer lesen, ja, dass er unser hoher Priester ist, dass er mitleiden kann in allem. Ja, wäre er nicht Mensch, wie sollte er mit uns mitleiden können? Wäre er nicht ganz Gott, wie sollte er alle Dinge wissen? Wie sollte er heute hier anwesend sein? Ja, beides ist notwendig und auch durch die Jungfrauengeburt wird uns aufgezeigt, dass das Heil nichts anderes als ein Gnadengeschenk ist. Ja, es war nicht das menschliche Bemühen von Josef und Maria, dass sie schwanger geworden ist. Es war Gottes Gnadenhandeln und so ist auch das Heil in Bezug auf unser Leben. Es ist Gottes Gnade, die in deinem Leben sichtbar werden will, wo Gott dich herausfordert, es zu glauben und es auch für dich anzunehmen, um dann zu erleben, Gott kann. Und dieses Geschehen, von diesem Geschehen heißt es dann, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Also in Matthäus heißt es der Heilige Geist. Und überschatten, das Wort ist etwas ungewöhnlich. Ich glaube, das wird nur hier gebraucht. Es bedeutet, Zitat, ein geheimnisvoll verhüllender Ausdruck für das, was Maria befähigt, das göttliche Kind zu gebären. Ja, so definiert es ein Wörterbuch, dieses Überschatten. Ja, also irgendetwas Geheimnisvolles, wie auch immer das geschehen ist, aber auf der anderen Seite überschatten, ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Wir lesen im Psalm 91, er wird dich mit seinen Fittichen decken, also dasselbe Wort im Alten Testament, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln, seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Und ich glaube, das trifft es sehr gut. Wiederum dieser Zweiklang. Zum einen, sie wird schwanger werden, aber zum anderen, sie wird die Nähe Gottes in ihrem Leben erleben. Ja? Gott wird um sie herum sein. Er wird sie durchtragen in ihrer Not. Und jetzt lasst uns mal kurz, bevor ich zum Ende komme, darüber nachdenken, wie es Maria wohl ergangen sein muss in dieser Situation. Vielleicht auch mal ein Stück weit uns bildlich vorstellen, wie muss es einem Josef ergangen sein, vielleicht ihren Eltern, vielleicht ihren Großeltern, ihren Freundinnen oder der Verwandtschaft. Ja, sie, wenn ich mir das vorstelle, auch wenn wir es auf die heutige Zeit übertragen, ja, da kommt ein junges Mädchen, vielleicht 14, 15 Jahre nach Hause gelaufen, zu ihren Eltern und sagt, Mama, Papa, ich habe eine gute Nachricht für euch, hört genau hin. Eltern sind gespannt und voller Freude sagt sie, ich bin schwanger, aber es ist nicht so, wie ihr denkt. Ja, was denken wir denn? Wie ist es denn dann? Und jetzt antwortet dieses junge Mädel, heute ist mir ein Engel erschienen und der Heilige Geist, Gott selber, wird mich überschatten und ich werde schwanger werden. Ich werde ein Kind zur Welt gebären, ohne intim geworden zu sein. Ja, wie glaubwürdig wäre so etwas? Ja, und das ist die reale Situation für einen Josef. Deshalb gedachte er auch, sie heimlich zu verlassen. Das war die Situation in Bezug auf die Eltern und so weiter. Sie sollen etwas glauben, was es in der ganzen Geschichte der Menschheit so noch nicht ein einziges Mal gegeben hat. Ja, man soll etwas glauben, was das Größte, das Unfassbarste, das Unglaublichste ist, was es je gegeben hat. Gott wird Mensch. Wie kann man so etwas glauben? Wie würden wir reagieren? Wir würden sagen, Mädchen, geh auf dein Zimmer. Ja, aber dem Glauben zu schenken, ja, und da merken wir auch, wie demütig Maria auch irgendwo vor Gott war, dass sie in einer Haltung des Glaubens gefragt hat, bei einer Botschaft, die so schwer zu fassen ist. Ja, die Geschichte von Elisabeth ist schon schwer zu glauben, aber schwanger vom Heiligen Geist. Ich glaube, das übertrifft wirklich alles. Aber wir haben gelesen, sie hat Gnade gefunden bei Gott und damit eben auch ein schweres Los bekommen. Ja, vielleicht hat sie Schande auf ihre Familie, auf ihre Großfamilie gebracht, weil die Menschen es ja nicht geglaubt haben. Ein Leben mit Verdächtigungen, mit Hohn, mit Spott, aber dennoch ein Leben, wo sie wusste, Gott kann. Und wo sie dieses Gott kann, für sich angenommen hat und in dem auch gelebt hat. Und ich glaube, das ist das, was wir heute brauchen. Wir brauchen ein Leben in der Gnade, mit dem Wissen, Gott kann, aber auch mit der praktischen Annahme. Ja, ich will dir vertrauen. Ich will, dass du den Unterschied machst, dass du auch in meinem Leben handelst. Ja, im letzten Vers heißt es dann so schön, Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Ja, wie sie hier umgeht, ist unerwartet. Ja, ihre Antwort ist Zustimmung. Warum? Weil es zuvor heißt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und irgendwie konnte sie das nicht nur glauben, sondern auch für sich in Anspruch nehmen. Ja, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ja, und dieses Wissen hat sie getragen und wie sie reagiert, ich glaube, das darf uns alle herausfordern, ja, dass wir diese Frage zulassen, sind wir bereit, Gott zu 100% unser Leben abzugeben? Ja, sie antwortet hier, es geschehe, wie du gesagt hast, und damit sagt sie nichts anderes, Herr, ich bin bereit, dir mein Leben komplett zu unterstellen, sei du der Herr in meinem Leben, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das sagt der Vers aus. Ja, das bedeutete für sie sicherlich, Lebensträume aufzugeben, vielleicht hat sie sich ein harmonisches Familienleben vorgestellt, irgendwie mit vielen Kindern, mit vielen Kaffee trinken, mit Harmonie, ich weiß es nicht. Ja, aber es bedeutete für sie, ich bin bereit, für dich, Gott, meine Lebensträume aufzugeben. Mach du aus meinem Leben, was du möchtest. Du bist der Herr. Und durch diese Antwort fordert sie, glaube ich, auch uns heraus. Ja, es heißt in diesem Vers, ich bin des Herrn Magd. Im Griechischen steht es genau umgekehrt, aber direkt nebeneinander. Ich bin die Magd des Herrn, Magd Doulos, also Knecht, Untergebener, jemand, der nichts zu sagen hat, keine Rechte hat. Und direkt daneben steht Herr, Kyrios, Gebieter, Herrscher, jemand, der das Zepter in der Hand hat. Und sie sagt, ich bin Doulos, du bist Kyrios, du darfst Herr, mein Leben gehört dir. Und damit möchte ich uns herausfordern. Ja, was ist deine Antwort auf die Frage, wenn Gott dich herausfordern würde? Ja, bist du bereit, auch wie Maria Ja zu sagen? Wärst du bereit, deine Lebensträume vielleicht ein Stück weit aufzugeben, um dein Leben Gott zu unterstellen? Bist du bereit, Gegenwind in deinem Leben zu erleben, vielleicht Schlaglöcher in deinem Leben zu erleben, für den Herrn? Ich glaube, unsere Brauchbarkeit für Gott hängt von unserer Bereitschaft ab. Ja, Gott fordert uns heraus, aber er möchte unsere Bereitschaft und es ist unsere Entscheidung, ob wir Ja sagen oder nicht. Und da spielt das Alter keine Rolle, ja, ob wir 12, 15, 18, 28 oder 78 sind. Ja, Gott möchte uns gebrauchen in dem Lebensalter, in dem wir gerade stehen. Ja, Gott kann. Ja, kann ich das glauben? Kann ich das annehmen? Ja, kann ich wirklich glauben und es annehmen, dass für Gott keine Sünde zu groß ist, dass er sie nicht vergeben könnte? Kann ich es wirklich annehmen, dass keine Versuchung zu groß ist, als Gott mich nicht durchtragen könnte? Gott kann. Ja, glaube ich, dass es für Gott kein Herz gibt, das zu hart ist, das oder zu böse ist, dass er es nicht verändern könnte? Ich glaube, Gott kann. Ja, es ist für Gott kein Leid zu groß, als dass er darüber die Kontrolle verlieren würde. Gott kann auch da. Und ich glaube auch, dass es bei Gott keine Aufgabe gibt, die zu schwer ist, als dass er nicht helfen könnte. Und lass uns diese zwei einfachen Worte mit in die Woche nehmen. Und lass uns das, ich habe im Büro, habe ich leider vergessen mitzunehmen, so einen kleinen Holzklotz, da steht drauf, Gott kann. Und immer wenn ich dann am Büro sitze, habe ich jetzt vor mich hingestellt, damit ich immer wieder daran erinnert werde. Es gibt so viele Situationen, so viele Sackgassen, wo man meint, das macht alles sowieso keinen Sinn. Aber dennoch dann drauf zu schauen und sich zu erinnern, nein, Gott kann. Gott kann sein souveränes Handeln mit einem Teenie-Mädel verknüpfen in der Heilsgeschichte. Und Gott kann auch in deinem und in meinem Leben wirken. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Ja, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Der Engel verlässt Maria und er kommentiert das, was sie gesagt hat, nicht mehr. Und da sind wir herausgefordert. Stimmen wir mit dem überein? Ja, dann wird es sich, denke ich, im Alltag zeigen, ob wir damit rechnen, dass Gott kann, ob er den Unterschied macht, ob wir aus der Gnade leben oder aus uns selbst leben. Und ich wünsche uns dieses Bewusstsein, dass Gott kann. Amen.